Teil 9 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewet. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 35. Kapitel. Wenn ich Konradin von meinen Plänen sprach, wehrte er ärgerlich ab. Erasmus, ihr wisst, wie ich euch liebe, dass ich mit euch fühle, ob eures ungeheuerlichen Schicksals, und dass ich eure Geisteskraft und eures Wissens Macht bewundere. Doch wenn ihr so sprecht, dann muss ich an der Klarheit eures Verstandes zweifeln. Ihr habt mir doch erzählt, was die Geschichte überliefert, was sich begeben wird seit unseren Tagen bis zu der Zeit, aus der ihr stammt. Nun sagt doch selbst, wie wollt ihr ändern, was unabänderlich geschehen muß? Wie wollt ihr Gottes Fügungen verrücken? Ist das nicht irrsinniger Trotz, nicht Lästerung der Hoheit des allweisen Gottes? Doch ich war betört von meinem düstern Rausch, so daß auch jene Worte klarer Vernunft mich nicht erwecken konnten. Ja, ich suchte diesen Wahnsinn mit Gründen der Vernunft zu stützen. Nun, und wie reimt sich, was mir widerfuhr, mit jener gottgewollten Logik aller Dinge? Nein, wenn schon Ungeheures mit mir geschah, dann soll auch Ungeheures durch mich geschehen. Gewiß, in den Geschichtsbüchern steht geschrieben, dass alles so gekommen ist, wie ich's euch erzählte, aber muß es darum auch so kommen? Wisst ihr nicht, wie sich die Philosophen aller Schulen mühen, zu beweisen, dass das, was ist, auch wirklich ist? Herbert Spencer sagt, nichts lässt sich weniger beweisen als die Wirklichkeit dessen, was gewesen ist. Immer muß ich da an ein Erlebnis meiner Kindheit denken. Eines Tages kam hierher nach Arnsbach ein Fremder. Ich mußte innehalten, denn plötzlich fuhr es mir verstörend durch den Sinn, täusch ich mich oder glich nicht jener Fremde ganz genau dem Juden? Und als ich ihn neugierig kindisch um seinen Namen fragte, raunte er mit geheimnisvollem Spott, er heiße Wanderer. Ja, dieser Fremde kündigte eine Vorstellung für Kinder an. Als wir uns an dem schulfreien Nachmittag ins Klassenzimmer drängten, da wurde unsere festlich erwartungsvolle Stimmung fast enttäuscht. Denn auf dem Tisch des Lehrers stand nichts weiter als eine dreiwandige Bühne, wie man sie für Marionetten braucht. Sie stellte einen Saal dar im Stil des 18. Jahrhunderts, aber so nüchtern, so armselig, dass selbst unsere jugendliche Fantasie daraus nichts Rechtes zu erbauen wußte. Doch als der Fremde in das Zimmer trat, änderte sich das Bild mit einem Schlage. Es war, als sei der Raum erfüllt von unsichtbarem Leben, von tausend Wesen, die nach Erlösung aus dem Wesenlosen in das Reich des Lichtes riefen. Mit seinen nachtschwarzen Augen sah uns der fremde Mann durchbohrend an, und indes er eine Spieluhr aufzog, erbat er unsere Aufmerksamkeit. Und wie die sanfte, liebliche Musik ertönte, da bedeckten sich die Wände der kleinen Bühne mit strahlenden Spiegeln, mit Bildern und mit dunkelleuchtenden Gobelins, und es verbargen sich die Fenster hinter purpurnen Damastvorhängen. Wie ein Bild, das unter einem aufrollenden Vorhang sichtbar wird, so überhauchte sich die Decke mit einem lächelnden Olymp von Göttern, Nymphen und von Amoretten. Kristallene Lüster ragten nieder, und ihre hundert winzig kleinen Kerzen ließen all diese lichte Pracht in einem holdselig entrückten Glanz erstrahlen. Von draußen, wo gestutzte Taxusgänge dunkelten und unter Springbrunnen verschnörkelte Bosketts undeutlich schimmerten, hielt nun eine bunte Menge elfenhaft lieblicher Gestalten ihren Einzug. Die Herren in gepuderten Perücken, Jabots und Seidenstrümpfen, die Damen in tief ausgeschnittenen Krinolinen mit Schönheitsflästerchen und bandgeschmückten Schäferstäben, und alle waren sie keine zwei Fäuste hoch. Nun drehten sich die Paare in anmutig feierlichem Minuett, die Atlasschüchen klapperten im Takte, die schönen Damen rafften ihre Röcke knicksend, die Kavaliere machten ihre Komplimente, und Reden schmierten, Fächer spielten, Blicke flammten, höflich, schelmisch, lächelnd, graziös. Wie war das köstlich, wie so wunderlieblich anzusehen, so daß ich vor Entzücken in die Hände klatschte. Welch reines Kindesglück! Traumselig, wunschlos floss die Zeit dahin, wie unter Rosenhecken, wie im Kusse. Aber ach, nur zu bald war der holde Zauber wiederum entschwunden. Immer schwächer wurde die Musik, wie Nebelschatten senkte es sich auf die Bühne. Die Bilder, die Gobelins, die Vorhänge verblassten, nur durch die kahlen Scheiben leuchtete ein ferner, düster roter Feuerschein. Und dumpfes Brausen wurde hörbar wie von einer drohend anrückenden Menge. Die Spieldose verklang mit wehem Zittern und all die bunte Pracht, das heitere Elfenvolk, verschwand, zerfloß in nichts. Wie Geisterhauch, wie eine Fata Morgana, geheimnisvoll und lieblich. Nachträglich war mir aufgefallen, dass der fremde Hexenmeister gar nicht wie sonst die Puppenspieler hinter seiner Bühne stand, sondern auf und nieder promenierte und jeden einzelnen von uns mit seinen dunklen Blicken bannte. Mir blieb das Schauspiel unvergesslich, und noch viel später, nach Jahrzehnten, musste ich die unfassbare Kunst des fremden Magiers bewundern, wie er mit jenem Rokoko-Idyll lächelnd, zärtlich, tändelnd ein Bild des großen Weltgeschehens in lieblicher Verkleinerung zu stellen wußte. Warum ich das erzähle? Als ich damals, noch ein Kind, von dem Erlebnisse berichtete, da sagte mein Vater, wohl nur um mich zu spotten, das sei ja gar nicht wahr, das hätte ich niemals gesehen, und wenn ich es gesehen hätte, so sei es nur ein Sinnentrug gewesen. Als ich ernsthaft, ja heftig widersprach, da meinte der beharrliche Verneiner, ich möge es ihm doch beweisen, aber nicht etwa durch die anderen Kinder, denn auch die könnten, so wie ich, das Opfer einer Täuschung sein. Und ich plagte mich vergebens, und es vergällte mir die nächsten Wochen, dass ich nicht beweisen konnte, was ich doch mit eigenen Augen wahrgenommen hatte. Aus jenem ersten Schmerze des Erkennens erwachte die Begierde nach weiterer Erkenntnis, so dass ich mit 11 Jahren Schopenhauer las. Also nur darum, weil irgendwo geschrieben steht, dass dieser Krieg bis 1648 dauern werde. Darum muß ich müßig bleiben, muß meine Kenntnisse verbergen, mein besseres Wissen feig verleugnen? Es steht geschrieben. Wie viele tausend Unglückliche müssen qualvoll sterben, weil es geschrieben steht, weil sie nicht all das Erlogene glauben wollen, was geschrieben steht. Nicht, weil's geschrieben steht, weil es so sein wird, so sein muß, so und nicht anders. Um Himmels Willen, komm doch zur Besinnung. Bescheidet euch, lasst ab von einem Unterfangen, das misslingen, das euch nur Unheil bringen muß. Ja, was will ich denn? Will ich denn Böses? Warum soll mich denn Unheil treffen? Will ich denn Unheil bringen? Frieden will ich bringen und Glück. Dem grauenvollen Krieg will ich mit meinen überlegenen Waffen ein schnelles Ende machen. Mein armes Deutschland, das heute eine Wüste ist, ein Tummelfeld halbwilder Horden, will ich in einen Blumengarten wandeln. Fortschritt will ich bringen, Licht und Wissenschaft und Freiheit. Und mit erhobend schwärmerischen Blicken umfasste ich die Landschaft tief zu meinen Füßen. Seht, Konradin, so fuhr ich fort, ich will ja euren frommen Glauben nicht erschüttern. Aber ist's nicht der klarste Widerspruch gegen alle überkommene Wahrheit, dass ich, der Mensch des 20. Jahrhunderts, jetzt hier auf diese Landschaft blicke? Und warum seid ihr hier? Wisst ihr's? Durch Gottes Ratschluss. Und warum ist's nicht überliefert? Halb triumphierend, halb angstvoll war meine Frage. Doch, darüber will ich jetzt nicht rechten. Von der Wahrheit dessen, was die Bücher überliefern, will ich sprechen. Seht hier meine Taschenbatterie und hier die Glühlampe, die uns jeden Abend leuchtet. Seht, diese beiden Dinger werfen das ganze Bild des Weltgebäudes über den Haufen. Dass ihr jetzt im Jahre 1632 die beiden Dinger vor euch seht, das bohrt ein Loch in alles irdische Erkennen, in alle Überlieferung, in alle bisherige Wahrheit, denn in allen Büchern steht geschrieben, dass die erste Batterie und die erste Glühlampe im 19. Jahrhundert verfertigt wurde. Hier habt ihr's schwarz auf weiß, lest es doch selber nach. Ich reichte ihm meinen Ingenieurkalender hin, und er bestaunte, ängstlich neugierig, den engen Druck, das feine, durchsichtige Papier. Ja, was ist Wahrheit? Bis jetzt gilt es als Wahrheit, dass die Sonne um die Erde kreist, und zu meiner Zeit weiß jedes Kind, dass sich die Erde um die Sonne dreht in 365 Tagen. Und bis vor 140 Jahren hieß es, die Erde sei eine Scheibe rings vom Ozean umgeben. Und wer den Wasserring durchqueren und an den Scheibenrand gelange, der müsse in den Abgrund der Unendlichkeit versinken, bis Kolumbus kam. So galt es auch als Wahrheit, dass die Zeit unüberwindlich, unentrinnbar ist, ein Abgrund ins Unendliche, bis ich kam und diesen Abgrund übersprang. Und wenn die Zeit zu überwinden ist, dann auch die Wirklichkeit, denn wenn sich der entschwundene Augenblick erhaschen, vielfach durchleben lässt, dann heißt es nicht mehr, was geschehen ist, das ist geschehen, dann lässt sich auch die Wirklichkeit vielfach gestalten. Und spöttisch triumphierend leuchtete ich ihm mit der Taschenbatterie in die entsetzten Augen. Ja, seht sie euch nur an, die beiden Dinger, mit denen ich die Bresche in das Weltgebäude schlug. Sie sind nicht groß, aber das tut nichts. Das ist wie bei einem Luftballon, wenn der auch noch so groß ist und ein Loch reißt in die Höhe. Ein winzig kleines Lücklein, dann wird er leer und fällt in sich zusammen. Die Weltordnung stürzt zusammen. Was aus ihren Trümmern wird, weiß ich's. Ach, auch ich bin solch ein Seefahrer, der den Wasserwall am Abgrund erstürmt. Kenne ich das Ufer, wo ich landen werde? Aber eines weiß ich, hier in meinem Haupt, in meinen Händen trag ich die Entscheidung des Jahrhunderts, denn wem ich beistehe, der wird siegen. Und soll ich müßig bleiben, weil mich Unheil treffen könnte? Nein, wenn ich, ausgerüstet mit den Waffen des 20. Jahrhunderts, in dieser Zeit hier lebe, so heißt dies, dass ich dem Fortschritt und der besseren Erkenntnis Bahn brechen muß, dass ich eine Sendung zu erfüllen habe, und daran soll mich keine Furcht und keine Drohung hindern. Das wäre mir ein schöner Welteroberer, der daheim bleibt, weil er Angst hat. Nein, gerade dann, wenn ich so dächte, wie ihr es wünscht, wenn ich so feig und kraftlos wäre, wie ihr es für gottgefällig haltet, dann würde ich verdienen, zu zerschellen. Dann geschehe mir schon recht, wenn ich vergehen würde, spurlos, namenlos und heimatlos. Ein Popanz, ein armseliges Gespenst. Düster hallten jene Worte wider und weckten düsteres Erinnern. Namenlos und heimatlos, waren das nicht dieselben Worte, mit denen mir der Jude fluchte? Eisiges Grauen packte mich. Und wie, um es zu betäuben, rief ich mit grimmem Spotte, »Im Übrigen wird sich's ja zeigen, ob mein Unterfangen sinnlos ist, von Anbeginn verurteilt zum Misslingen, denn wenn alles unabwendbar so kommen muß, wie es die Geschichte überliefert, dann muß ich scheitern. Nun, ich will die Probe aufs Exempel machen.« So haderte ich weiter mit dem Künftigen, dem Unsichtbaren, wie kindisch, wie verblendet, wie ein Knabe, der oben im Gebirge an der Quelle eines Stromes steht, den feinen Strahl des Quells in seinen hohlen Händen spielend auffängt und nun wähnt, im Tale drunten und in der Ferne, weit in fremden Ländern, müsse jetzt der Lauf des Stromes stocken und das Flussbett sei versiegt. 36. Kapitel. An einem der nächsten Tage ging ich in die Stadt, um nach den Arbeiten der Handwerker zu sehen. Es war ein strahlend schöner Tag. In goldenem Glanze lag vor mir die Landschaft, deren Anblick mich immer wieder an die Sendung mahnte, die ich zu erfüllen hatte. Sie war der Fels, in dem die ungeborenen Formen schlummern, die des Künstlers Meißel wecken soll. Mit andächtigen Blicken betrachtete ich sie wie ein Liebender, der nach den Zügen seiner Liebsten in dem Antlitz ihrer Mutter forscht. War das heute wirklich ein Sommermorgen des Jahres 1632? Konnte das nicht die Landschaft meiner Jugend sein? Lächelnd, unschuldig, gleichsam zeitlos lag sie vor mir. Nur weit drunten auf der Landstraße fuhr eine vierspännige altmodische Reisekutsche, von Reisigen geleitet, und wenn ich zur Seite blickte, sah ich die Wälle und die Gräben der Stadt. Unterwegs im Walde, als ich aufatmend stillstand und das Sonnenlicht verfolgte, wie es sich oben in den dicht verzweigten Wipfeln fing, so dass es unten, gleich einer goldenen Spinne über das Moos, die rostig-grünen Farben huschte, da fuhr mir es plötzlich durch den Sinn. Ich müsse gleich zurück und Konradin vor dem Kraftwerk warnen, damit er nicht an der gefährlichen Maschine unkundig hantiere und ihm ein Unglück widerfahre. In jagender Angst lief ich zurück, doch als ich oben ankam, fand ich ihn wohlbehalten vor der Staffelei. Auf seinem Antlitz lag solch inbrünstige Sammlung, solch hoheitsvoller Ernst, dass ich kaum wagte, ihn zu stören. Als er endlich aufsah und ich zu sprechen begann, strich er mir zärtlich über meinen Scheitel und sagte, »Und warum seid ihr ganz außer Atem zurückgelaufen? Seid ihr nicht abergläubisch? Wisst ihr nicht, dass Umkehr Unglück bedeutet? Nein, lieber, habt doch keine Furcht um mich. Furcht hab ich selbst vor diesen unheimlichen Dingern, die unbeseelt sind und doch unermüdlich tätig und von unmenschlicher Kraft. Nein, nie will ich denen in die Nähe kommen. Dazu bedarf es gar nicht eurer Warnung, denn es erscheint mir immer lästerlich vermessen, dass ich die spät errungenen Geheimnisse ferner Geschlechter schauen soll.« Als ich ihn drängte, er möge sich, wenn schon nicht das Wesen der Maschine, so doch wenigstens ein paar Handgriffe erläutern lassen, um sich vor Gefahr zu schützen, da hielt er sich die Hände vor die Ohren und wehrte schreckhaft ab. So musste ich gehen. Lange blickte er mir nach mit seinem strahlend, holdseligen Lächeln. Mehr denn je musste ich heute an Agathe denken. Ich kann nicht müde werden, das Unerhörte zu beschreiben, das ich bei jedem Gange durch die Stadt empfand, und immer wieder suchte ich nach einem Gleichnis. Habt ihr je nach vielen Jahren eine Stadt betreten, wo ihr einst liebtet? Kennt ihr die seltsam köstlichen Gefühle, die der wohlvertraute und doch fremde Anblick aller Dinge weckt? Jugend, Sehnsucht und Erinnern wird wiederum lebendig, und stets aufs Neue sucht ihr nach den Zeugen dessen, was euch teuer war. Und wenn nun erst Jahrhunderte dazwischen liegen, und wenn es eine fremde Welt ist, die euch staunend und bestaunt empfängt, so suchte auch ich die Stätten der Erinnerung, als ob sie, unter dem äußern Schein verborgen, nur auf eine Zauberformel warteten, um ihr Antlitz zu entschleiern. Ein Kaufmannshof, wo Fässer aufgestapelt liegen und wo es nach Latwehr riecht. Ein halb zerfallenes Gemäuer, aus dem ein knorriger Holunderstamm erwächst. Eine Hecke, wo das Geißblatt und der Rotdorn duftet. Ich kam zum Marktplatz. Noch nie war mir das bildhaft Ferne dieses Anblicks so aufgefallen wie gerade heute. Ich finde kein treffenderes Gleichnis als mit einem Film. Wie auf einer Flimmerleinwand lebendig deutlich und doch unwirklich entrollte sich das Bild. Wie vom Borde eines Schiffes, das langsam durch die Fluten streicht, sah ich hinab bis tief im Meeresgrunde. Kirchenkuppeln und Türme sich zeigten und endlich sonnenklar eine ganze Stadt, altertümlich und menschenbelebt. Bebend vor Rührung sprach ich die Verse vor mich hin und achtete nicht der spöttisch-misstrauischen Blicke, die mir folgten. War es Zufall oder war es nicht traumschweres Schicksal, düstere Prophezeiung, dass ich gerade dies Gedicht vor allen anderen liebte, dieses Gedicht von der versunkenen Stadt im Meeresgrunde? Und passte denn nicht Wort für Wort auf alles, was ich leibhaftig hier vor mir sah? Bedächtige Männer, schwarz bemäntelt, mit weißen Halskrausen und Ehrenketten und langen Degen und langen Gesichtern schreiten über den wimmelnden Marktplatz nach dem treppenhohen Rathaus. Unfern vor langen Häusereien wandeln seidenrauschende Jungfern, schlanke Leibchen, die Blumengesichter sittsam umschlossen von schwarzen Mützchen und hervorquellendem Goldhaar. Bunte Gesellen in spanischer Tracht stolzieren vorüber und necken, bejahrte Frauen in braunen, verschollenen Gewändern, Gesangbuch und Rosenkranz in der Hand, eilen trippelnden Schrittes nach dem großen Dome, getrieben von Glockengeläute und rauschendem Orgelton. Ich folgte meinem Führer, auch ich ging in die Kirche und fragte mich in ahnungsschwerer Sehnsucht, »Alles ist bis jetzt erfüllt, wie es das Gedicht verkündet. Wird nun auch das Letzte sich erfüllen? Werde ich dich wiederfinden? Dich, du immer Geliebte, du längst Verlorene? Ich trat ins Kirchenschiff. Weihrauchduft umfing mich, kühles Dunkel, geheimnisvoll durchzittert von gedämpftem Lichte, das sich vielfarbig in den bunten Kirchenfenstern brach. Seit meiner Kindheit hatte ich kein Gotteshaus betreten. Kinderträume wurden wiederum lebendig, und der längst verschollene Kinderglaube öffnete mein Herz. Ich faltete die Hände, und unter Tränen sprach ich: »Wenn du wirklich über Wolken thronst und ein allgütig liebevoller Vater bist, dann blicke doch auf mich. Sieh, wie ich hier verlassen bin, verirrt in tiefster Einsamkeit. Erlöse mich aus der Verirrung, bewahre mich vor Irrung und führe mich nicht in Versuchung.« Und was nun geschah? War es Täuschung, Zufall oder war es eine Antwort? Ein Lichtschein brach durchs Kirchenfenster. Wie eine Feuergarbe, ekstatisch hell, beseligend, wie eine Offenbarung aus der Höhe des Himmels, und drang bis in das Dunkel einer Altarnische und wob um eine betend hingesunkene, eine goldene Gloriole. Sie hob das Haupt und blickte in den Lichtschein, geblendet wie verzückt. Nun konnte ich sie sehen. Das Blut schoss mir zu Herzen. Es war Agathe. Ich stürzte auf sie zu, lachend, weinend, sprachlos, jubelnd, und in den triumphierenden Gesang der Orgel ertönte die Verheißung des Gedichtes: »So tief, mehr tief also, versteckst du dich vor mir und konntest nicht mehr herauf und sahst fremd unter fremden Leuten, jahrhundertelang. Derweilen ich, die Seele voll Gram, auf der ganzen Erde dich suchte und immer dich suchte, du immer Geliebte, du längst Verlorene, du endlich Gefundene.« Und sie stand da, die Arme auf dem Pfeiler rückwärts aufgestützt, wortlos, ergriffen, verwirrt, holdselig lächelnd, und aus ihren Augen blickte, wie soll ich es nur beschreiben, was aus ihren Blicken strahlte? Süßer Schrecken, traumhaftes Erinnern, Erkennen, Liebe auf den ersten Blick. Was ich zu ihr sprach, was sie erwiderte, weiß ich ja gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich sie gefunden habe, dass ich sie wiedersehen werde, immer wiedersehen. Ende von Teil 9. Gelesen von crowwings.com.